Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Künstler, Musiker, Chorleiter, Grafiker und Regattasegler Mike Schumann.
Ich glaube, bei vielen Sachen bin ich im Nachhinein erst drauf gekommen, dass das viel Mut erfordert. Ich bin so richtig reingestolpert oft in Sachen, irgendwie, dass man zum Beispiel 6 Jahre ein Festival macht, ohne dass man Geld damit verdient. Oder dass man mit einem Magazin anfängt, ohne dass man weiß, wie man es finanziert. Oder dass ich damals allein nach Costa Rica gegangen bin.
Mit seinen unzähligen Aktionen und Projekten macht er das Salzkammergut bunter, spannender und lustiger. Und trägt so dazu bei, dass unsere Region so vielseitig ist.
Ich weiß nicht, ob man es übers Knie brechen kann. Also man kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, das mache ich jetzt. Sondern man kann sich mal auf den Weg machen.
Christi Peter. Servus Robert. Wir sind zurück. Fast bei uns in der Heimat.
Ja, genau. In der Nähe vom Attersee in St. Georgen. Und der heute unser Gast ist, der kommt von Attersee am Attersee.
Der kommt von Attersee am Attersee, hat Attersee am Attersee und den Attersee auch mitgeprägt, sehr stark. Und ich muss ihn einmal vorstellen. Es ist der Michael Schuber, der Mike. Wir kennen uns schon wirklich sehr, sehr lang. Aber ich habe mir aufgeschrieben, was du alles bist, beziehungsweise als was wir die alles hier im Podcast haben, im Netz wie der Salzkammergut-Podcast. Also pass auf. Der Mike Schumer ist Musiker, Chorleiter, Skipper, Regattaleiter, über das müssen wir diskutieren, ob es vielleicht einen anderen Ausdruck gibt. Er ist Künstler, Grafiker, Kulturförderer und ein sehr lässiger Typ, der das Salzkammergut definitiv nicht nur mitprägt, sondern ganz sicher auch bunter macht. Findest du dich in dieser Beschreibung, Mike?
Ja, also das eine oder andere, was da jetzt dabei war, kann ich mir auf jeden Fall damit identifizieren. Es ist jetzt fast ein wenig viel, aber ja, stimmt eigentlich. Also im Moment, wie wir vorher schon gesprochen haben, nimmt halt die Segelei recht viel Raum ein. Und das Mitgestalten, ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Und ich darf mich freuen, und so, wenn man praktisch mit so einer Podcast-Geschichte, so wie ihr das macht, dazu einladen kann, dass man das vorantreibt, jeder für sich irgendwie. Das fand ich gut.
Das werden wir definitiv machen. Ich habe mir als erste Frage ausgedacht, weil es eben so viel ist, was du machst, was wir auch alles besprechen möchten heute. 3,5 Stunden haben wir Zeit. Nein, war Spaß. Ich würde gerne anfangen mit dir als Mensch, mit deinen Werteeinstellungen und so weiter. Wenn dir ein Kind fragt, was machst denn du eigentlich? Was sagst du drauf?
Tja, das ist eine gute Frage. Durch das, dass wir jetzt schon gehört haben, dass es relativ viel ist, für ein Kind einen knappen gemeinsamen Nenner finden. Ich versuche gut zu leben und eine gute Zeit zu finden und das auch weiterzugeben. Mhm. Das klingt jetzt ein wenig geschwollen für ein kleines Kind. Was würde man da sagen? Ich würde gerne Gaudi haben mit dir.
Gut, das ist die ganz heruntergebrochene Variante. Aber würdest du nicht sowas sagen wie kreativer Tausendsasser?
Ja, das würde ich von mir selber vielleicht so nicht sagen. Das könnte so wahrgenommen werden vielleicht.
Okay. Aber würdest du das annehmen, wenn wir das sagen würden?
Ja, doch, durchaus.
Ich habe schon erwähnt, wir kennen uns lang aus der Musik eigentlich. Du warst damals auch noch im Punkrock sehr tätig, bist an sich immer noch. Ich habe dich immer als Andersdenkender, als Querdenkender empfunden. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du vielleicht anders tickst als die meisten anderen?
Boah, ich würde gar nicht behaupten, dass ich anders tick wie andere oder dass ich so querdenk oder anders denk. Ich glaube, ich habe nur relativ schnell gemerkt, ich habe so einen Gerechtigkeitsfabel irgendwie und ich merke halt einfach, ich bin immer eher auf der Seite des Underdogs und ich merke halt einfach, dass es zu einem solidarischen Miteinander einfach wichtig ist, irgendwie auch, dass man Minderheiten stützt oder dass man sich vielleicht einmal auf die Seiten vom vermeintlich nicht Stärkeren stellt und da irgendwie auch was beitragen kann, dass die Gesellschaft eine gesündere ist.
Genau. Aber da gibt's ja vieles, also das ist vielleicht das sind deine Einstellungen und über das sprechen wir auch. Aber da ist ja sehr viel offensichtlich in dir drinnen, was künstlerischen Ausdruck verlangt, was raus muss, oder? War das immer so?
Also es ist ein gutes Medium auf jeden Fall in der Gestaltung, weil man sich ja doch auch irgendwie ausdrücken kann, ohne dass man ständig da ist. Ne? Das heißt, man schafft was Bleibendes, man kann was hinstellen und damit was sagen und das spricht für sich. Und es geht gar nicht so sehr, wer das sagt, sondern es geht eher darum, was der Inhalt ist. Und da eignet sich halt zum Beispiel Grafikdesign oder Kunst halt recht gut, finde ich. Das glaube ich, ist irgendwie so mitunter der Punkt gewesen, warum ich dort gelandet bin. Das ist keine bewusste Entscheidung in dem Sinn gewesen. Es hat mir natürlich auch immer Spaß gemacht und es war cool, natürlich, sich so auszudrücken, aber es ist auch, finde ich, irgendwie dann was Innerliches, was, was einfach gesagt, was raus muss. Mhm. Ja, genau.
Grafikdesign und Kunst, hast du selbst schon erwähnt. Wie bist du dorthin gekommen?
Der Werdegang war eigentlich so, dass ich über einen Skate-Shop, in dem ich gearbeitet habe, da waren einmal Flyer nötig. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie das Kunst irgendwie machen. Und habe dann angefangen, mich mit Grafikdesign-Programmen, mit Bleistift und Papier mal hinzusetzen und habe dann was gemacht. Und habe relativ schnell gecheckt, irgendwie, das ist irgendwie so ein Ding, das taugt mir, das macht Spaß. Und das war so um die Zeit, da war ich, glaube ich, gerade Handelsschüler. Mhm. Und habe dann eigentlich dort erst entdeckt, was mir da ankommt für später. Und habe das dann angefangen zu verfolgen.
Und in Wirklichkeit Learning by Doing?
Ja, genau. Also ich habe dann auch keine Ausbildung gemacht in dem Sinn, sondern ich habe einfach nicht mehr aufgehört, das zu machen. Mhm. Und habe dann irgendwann einmal in einem Wifi-Kurs, so viel zu Ausbildungen, eine Dame kennengelernt, die hat uns in Werbetext irgendwie unterrichtet. Und die war aus Ried und hat eine Agentur gehabt. Und die hat mich dann angeschaut und hat nach ein paar Wochen, also die hat mich angeschaut und hat gesagt, so, du fängst bei mir an. Und dann habe ich dort in der Agentur 2 Jahre gearbeitet. Und habe dann relativ schnell realisiert, dass der Agenturalltag nicht so befriedigend ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und war dann mit 2005 selbstständig als Grafiker.
Du hast vorher, wir reden ja immer im Vorgespräch, du hast gesagt, das ist einfach dem geschuldet, dass du immer im Extremen, im Verrückten und so weiter am wohlsten fühlst, oder? Das war doch auch im Grafikdesign so.
Ja, natürlich. Also es hat sich manchmal so angespürt, als würde irgendwie das Verrückteste oder das Extremste irgendwie. Ich habe zumindest immer versucht, was zu machen, was mir einfach selber Spaß macht. Und ich habe einfach gemerkt, da wo ich mich austoben kann, wo ich mich selbst verwirklichen kann, das macht mir am meisten Spaß und das hat natürlich in einer Werbeagentur nicht so viel Platz. Und zumindest nicht, wenn du dort anfängst. Und du tust ja dort schon eher halt nachher arbeiten, zusammenräumen. Und eh klar, gehört dazu. Und nachdem ich aber entdeckt habe und so, dass mir das sehr viel gibt, wenn man frei arbeiten kann, war das die logische Konsequenz mit der Selbstständigkeit. Einfach. Und weil da dazwischen halt einfach mehr Platz gehabt hat. Und mir war auch nie wichtig, zumindest auch nicht am Anfang, was man da dabei verdient, sondern einfach, es war mir wichtig, dass man das machen kann, worauf man Bock hat. Das gibt einem ja wieder die Kraft zurück, die einen weitermachen lässt.
Und das Unternehmen hast du ja bis heute in Wirklichkeit. Das heißt, du arbeitest ja weiter an solchen Projekten, obwohl du so viele andere Dinge noch machst.
Ja, das ist richtig. Es waren auch gerade über die Grafik sind trotzdem auch sehr viele Sachen irgendwie passiert, an denen ich dann teilhaben habe dürfen. Sei es vom Fußballturnier, das wir grafisch gestaltet haben, über die Perspektiven in Attersee. Ich weiß gar nicht, warum das nur überall hinführt. Also es hat mich auch dazu geführt und so, dass ich auch internationale Jobs gehabt habe. Mhm. Weil wir auch vorher im Vorgespräch darüber gesprochen haben. Ich habe dann auch für eine Campervan-Firma in Portugal arbeiten dürfen. Das war eine recht lustige Geschichte. Die haben dann einen ziemlichen Durchstarter erlebt, sind von einem Auto zu 400 gekommen und dann zu einem internationalen Multimillionenkonzern geworden, was recht spannend war zum Beobachten.
Und alles nur wegen deiner Grafik.
Ja, natürlich.
Weil die so besonders war. Aber erzähl einmal, was war so besonders?
Ja, was damals besonders war, also wir haben damals noch einen Weg gesucht und so, wie wir praktisch das ganze Ding ein bisschen auffällig auf die Straßen bringen. Und der Charakter auf dem Auto war eine Meerjungfrau mit einem Regenbogen-Afro und abbiegten Nippel. Und das war so, ich weiß nicht mehr genau, in was für ein Jahr das war. Das muss so 2008 oder so, 2009, 2010, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich dann schon das Feedback gekriegt von den Portugiesen, das ist irgendwie doch ein bisschen heftig und unsere Leute sind doch ein bisschen bieder und wissen nicht, ob sie sich da drüber trauen sollen. Und im Grunde war das dann ein super oft fotografiertes Ding und hat dann auch in Social Media, damals nur Facebook halt irgendwie die großen Runden gemacht und sie haben dadurch halt eine große Streuung gehabt, sage ich mal am Anfang.
Hattest du da kreativ komplett freie Hand?
Ja, doch, durchaus. Ja. Also sie waren zwar dann, wie gesagt, nicht vom Kopf gestoßen, aber sie haben sich am Anfang nicht traut. Mhm. Und ich habe dann aber gesagt, ja, ich glaube, dass das gut funktioniert und irgendwie haben sie sich dann doch drüber traut und dann hat das hingehört.
Jetzt ist das ein Beispiel von deinem Job als Grafikdesigner. Jetzt hast du aber schon erwähnt, du arbeitest doch für die Perspektiven Attersee, also du bist ja auch künstlerisch tätig. Wie trennst du das eigentlich?
Also ich versuche die Grenzen fließend zu gestalten. Bei den Perspektiven war es damals so, dass ich eigentlich auch mehr der Grafiker war. Ich war dort jetzt weniger der Künstler. Also ganz am Anfang, da war nicht dann von der Familie Maul, von der Edith und von Franz, die Möglichkeit, dass man als junger Artist halt irgendwie so eine Art Residency macht in die leerstehenden Räume, die es damals gegeben hat. Und da war ich dann einmal mit Siebdrucken und mit illustrativen Sachen irgendwie halt auch vertreten. Das heißt, da war ich halt auch als Artist. Und später dann habe ich dort halt Grafikdesign gemacht. Für die Folder, für die Plakate. Genau.
Aber jetzt hast du das Beispiel aus Portugal gebracht, wo an sich das Design sich durchgesetzt hat, das ursprünglich vielleicht ein bisschen kontroversiell diskutiert worden ist. Würdest du generell sagen, traut sich ein bisschen mehr da draußen? Mut ist das, was wir jetzt brauchen?
Unbedingt. Also ich merke total, da wo der Mut hinfällt und da wo sich Leute was trauen, das ist meistens von Erfolg gekrönt. Also erstens einmal macht es meistens mehr Spaß. Also auch für einen Betrachterin. Und ich glaube, es hat einfach mehr Potenzial. Es gibt einfach auch so viel Branding, so viel Grafikdesign, was halt einfach ausschaut von der Stange. Ist natürlich halt auch oft irgendwie so dem Kostenaspekt irgendwie geschuldet und finde es auch schade irgendwie, dass man sich oft nicht mehr traut. Und viel Unternehmungen, viel Projekte würden sie viel mehr Mut verdienen.
Aber wenn du jetzt ein paar Ebenen drüber gehst, von jetzt weg vom Grafikdesign, wo Mut natürlich super ist, was war das Mutigste in deinem Leben im Rückblick, was du jemals gemacht hast?
Boah, das Mutigste.
Wo du vielleicht sogar heute tatsächlich noch stolz bist, wo du sagst, okay, das muss man sich mal trauen.
Da, ich glaube, bei vielen Sachen bin ich im Nachhinein erst draufgekommen, dass das viel Mut erfordert. Ich bin so richtig reingestolpert oft in Sachen irgendwie, dass man zum Beispiel 6 Jahre ein Festival macht, ohne dass man Geld damit verdient. Oder dass man mit einem Magazin anfängt, ohne dass man weiß, wie man es finanziert. Oder dass ich damals allein nach Costa Rica gegangen bin. Oder so Sachen, das sind so Sachen, auf die man rückwirkend dann doch auch irgendwo sehr erfreut hat damit, dass man es gemacht hat. Und oft ist, das ist jetzt ein Plädoyer für ein bisschen sich die Naivität zu bewahren, die es oft braucht, weil wenn man vorher zu viel drüber nachdenkt, macht man die Hälfte von den Plätzen nicht, der aber dann eigentlich ganz cool sein kann. Und ich glaube, wenn man alles immer zu genau zerlegt und zu sehr zerdenkt irgendwie, dann hält man sich selbst ab von viel schönen Sachen. Glaube ich. Also ich glaube, gerade in der Kunst oder im Design hat einmal wer gesagt, da ist kein Platz für Vernunft oft. Also beim Grafikdesign, wo es irgendwie um die Form und so geht, dann vielleicht schon, aber gerade in der Kunst irgendwie braucht es keine Vernunft. Und da darf man ruhig mutig sein. Und ich glaube, dass das für viele Projekte gesund war.
Ich sehe das genauso. Ich finde das ganz interessant, dass du das so erzählst, weil ich finde auch, wenn man Projekte vor sich sieht, du hast gesagt, das Festival oder die Zeitung, die halt nicht finanziert ist, wenn man es vor sich sieht, dann sollte man es machen.
Ja, definitiv. Also wenn man merkt, okay, es kostet viel Ressourcen oder sowas, dann gibt es ja sowas wie einen Notausschalter. Ja doch, man kann ja da irgendwann einmal dann sagen, okay, ist genug. Aber man soll es versucht haben. Man weiß nicht, wo es einen hinführt. Und bis jetzt war es in meinem Leben immer noch so, dass mir Sachen, die mich getriggert haben, die mich gepusht haben, eigentlich dann zum nächsten Projekt gebracht haben, das wieder Früchte tragen hat. Und versuche gar nicht zu sehr, die Sachen zu zerdenken, sondern auf mich zukommen lassen, sie darauf einlassen und wenn sie sich richtig angespürt, zum Durchziehen. Und ist manchmal mit mehr oder weniger Erfolg gekrönt, aber es sind auch schon sehr schöne Sachen dabei rausgekommen, die man nicht gemacht hat. Wenn man es zu sehr zerdacht hätte oder wenn man es sich zu sehr überlegt hätte.
Aber ich finde es so lustig, weil das hat irgendwie, ich sehe jetzt ein bisschen dein Leben wie ein Baum, der halt viele Äste hat, wo es in viele Richtungen geht. Manchmal geht es weiter, dann gibt es eine Verästelung, dann geht es wieder nicht weiter, ist ja wurscht. Aber die Projekte sollte man vielleicht noch ansprechen, weil dafür bist du ja auch bekannt.
Ja, also es gibt da so einen Chor. Zum Beispiel.
Über das reden wir ein bisschen später.
Den müssen wir unbedingt drinnen. Aber was war das Festival und was war die Zeitung? Das wollte ich nur mal kurz noch festhalten.
Okay. Also beschreiben wir mal kurz diese Projekte, die wir jetzt schon angesprochen haben.
Genau.
Ja. Also das Nabaste-Magazin.
Das ist ja auch relativ bekannt in der Gegend.
Ja, ist aus einer Idee rausgewachsen, wo es eigentlich darum gegangen ist, dass wir unsere Philosophie als Gruppe irgendwie halt auch unter die Menschen bringen wollen, wo es halt irgendwie so hauptsächlich darum geht, dass man eine gute Zeit miteinander haben kann, wenn man sich halt einfach auch, wenn man solidarisch ist, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, wenn man zusammenhilft. Das war, glaube ich, irgendwie so ein bisschen der Grundgedanke auf der Suche nach einer guten Zeit und wie ermöglicht man sich das? Was ist dafür nötig und was braucht es dazu? Und dem haben wir praktisch dann auch in Form von einem Magazin versucht zum Nachspüren, wo gibt es diese Geschichten unabhängig von uns und wo denken Menschen ähnlich oder welche Geschichten lassen sie aus einem ähnlichen Blickwinkel erzählen oder wo gibt es Menschen, die ähnlich ticken und auch nicht wirklich hinterm Vorhang hervorkommen. Und das haben wir dann eben mit dem Magazin ein bisschen aufgearbeitet oder zumindest versucht.
Super Titel. Und das Festival?
Das Festival hat Bockmas geheißen.
Man muss dazu sagen, das Bockmas Festival ist eine totale Legende in der Gegend und bis heute reden die Leute davon.
Ja, es hat damals 2005 angefangen und da war auch der Gedanke irgendwie, dass man zusammenkommt und Ressourcen gemeinsam auf ein Feld beziehungsweise auf eine Burg bringt und dort eine gute Zeit miteinander verbringt. Und der Grundgedanke war eigentlich auch gar nicht so sehr, da irgendwie Geld zu generieren, sondern eher um ein Netzwerk zu stärken oder zu schaffen. Und das Ding ist relativ schnell groß geworden, innerhalb von 2-3 Jahren. Und es hat Bockmas geheißen, noch bevor es die Frau Bock irgendwie im Spiel gehabt hat. Ich glaube, das muss man noch mit dazu sagen. Genau, die Frau Bock war dann damals irgendwie so der, da hat sich dann der Kreis geschlossen, weil wir haben dann irgendwie dann nach einer Möglichkeit gesucht, wie man dann irgendwie das Geld, das wir generieren, sinnvoll irgendwo unterbringt. Und die Institution Bock war da perfekt eigentlich. Sie hat damals Flüchtlinge, Asylwerberinnen in Wien, die irgendwie durch den Raster gefallen sind, irgendwie aufgenommen und sie mit ihrem privaten Geld in Wohnungen unterbracht, hat sie versorgt, hat dafür gesorgt, dass die Leute irgendwie einen Zugang zu Deutschkurse und Bildung und Pipapo haben. Und wir haben dann innerhalb von diesen 6 Jahren, glaube ich, 140.000, 150.000 Euro, 200.000 Euro, ich weiß gar nicht mehr genau, aber es war eine irrsinnig horrende Summe für uns, mit der wir nie gerechnet gehabt hätten. So haben wir dann spenden können und wir haben da im Jahr 200 ehrenamtliche Helferinnen gehabt. Alle Vereine dort waren in Timmelkamm irgendwie involviert und ja, war schön zum sehen, irgendwie, dass man da eigentlich mit Ehrenamt relativ viel erreichen hat können. Das war
cool. Ute Bock ist eine Legende, fehlt total, um wirklich weiterhin Gutes zu tun.
Würdest du sagen, Mike, dass wenn man dann was anpackt, dass dann die Solidarität groß ist, dass die Leute dann auch kommen?
Also unsere Erfahrung war das durchaus. Ich weiß, es hat alles sich so ein bisschen seit Zeit. Also jede Idee muss, glaube ich, auch auf den richtigen Boden fallen, weil ich weiß nicht, ob man es übers Knie brechen konnte. Also man kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, das mache ich jetzt, sondern man kann sich mal auf den Weg machen. Und man muss jetzt schauen, was hinführt, weil, wie gesagt, das war damals auch nicht planbar. Das war einfach, es ist uns passiert, weil wir uns auf den Weg gemacht haben. Was dabei rausgekommen wird, hat man einfach nicht abschätzen können.
Aber ist generell der Weg das Ziel? Oder ist das Ziel das Ziel?
Boah, ich glaube schon, dass der Weg das ultimative Ziel ist.
Jetzt haben wir schon 2 solche Aussprüche gehabt, wie ein Bockmas. Also, auf geht's, Bockmas. Und Nabaste, sind das so deine Lebensmottos? Lebst du nach solchen Dingen, dass du einfach sagst, hey, jetzt packen wir's, los geht's?
Boah, in gewisser Hinsicht glaube ich schon, ja. Also, wie gesagt, das ist halt auch aus einer gewissen Naivität oder aus einer gewissen Lockerheit der Situation geschuldet, weil, wie vorher schon gesagt, ich glaube, wenn man es zu sehr nach Punkt und Beistrich versucht, irgendwie dann hätten viele Sachen nicht Platz oder dürfen viele Sachen nicht passieren. Also da glaube ich schon, dass man öfter mal sagen könnte, nabaste.
Jetzt hätte ich noch eine Frage, bevor wir dann zur Musik kommen, die uns ja am Anfang vereint hat. Wir reden viel über Mut, wir reden über, dass man was anpacken soll, dass man sich trauen soll, etwas zu machen und so weiter. Aber jetzt bist du genauso wie ich mit 40 irgendwo da drinnen, du bist Familienvater, hast Familie. Wird das weniger im Leben? Oder kann man sich das irgendwie erhalten? Weil generell sind das die Phasen, wo vielleicht Leute ein bisschen vorsichtiger werden, auf die sichere Seite wechseln und solche Dinge.
Ruhiger wolltest du sagen.
Ruhiger natürlich.
Ja, es ist durchaus zu spüren. Also das kann man schon auch so sagen, ruhiger werden vielleicht nicht unbedingt, aber das, was du gerade mit Sicherheit ansprichst und sowas, das kommt unweigerlich mit einer Vaterschaft einher, glaube ich. Also das ist schon was ich auch spüre, aber trotzdem ist das auch ein Plädoyer dafür, dass man sich das eben nicht nehmen lässt. Auch nicht, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, jetzt ist Familie oder Verantwortung. Und ich glaube, man kann schon durchaus das sich auf Risiken einlassen, Ideen ausprobieren, Sachen auf sie zukommen lassen. Ich glaube, wenn man das ausmacht und wenn man das gespürt, ist es, glaube ich, schon ein großer Knebel, den man sich selber verpasst, wenn man sich das durch sein, ich sage jetzt mal, Angst nehmen lässt. Ja, weil ich glaube, es wäre für viele Leute gesünder, wenn es trotzdem andere Dinge manchmal treu bleiben würden. Und ich merke es schon, ich kriege es mit irgendwie in der Bubble oft irgendwie, dass sie Leute dann durchaus zurückziehen. Es ist zwar zum Glück relativ selten in meiner Bubble, aber es gibt es durchaus und es finde ich oft recht schade, weil ich mir denke, so, natürlich kommen da viele Faktoren zusammen. Es geht dann auch darum, wie funktioniert eine Partnerschaft dann. Lass der andere Partner das dann, der Gegenüber lässt dir das überhaupt zu, dass du dann da irgendwie auch weiterspinnen kannst, weiterspinnen darfst. Da habe ich ein großes Glück mit meiner Frau, die mir oft sogar drängt dazu, dass sie sagt, ja nicht aufhören mit dem, was du machst, weil es macht uns aus, es macht dir aus, es macht mir aus, es macht uns als Ganzes, als Paar aus. Und wenn wir das verlieren würden irgendwie, dann wird da einfach was Wichtiges fehlen. Das war immer schon ein Baustein der Beziehung auch. Mhm. Und die haben uns das versprochen irgendwie, wie wir geheiratet haben. Und das war ein Versprechen damals, wie wir Nachwuchs gekriegt haben, dass wir da aufeinander aufpassen, dass jeder seinen Weg geht. Das ist wichtig, sonst, glaube ich, verliert man sich da.
Was sind so die Grundwerte, die du deinem Kind mitgeben möchtest?
Also ein ganz großes Ding ist einfach hilfsbereit bleiben im Leben, eher den Schwächeren auch unterstützen, nicht gleich eine Meinung haben, sondern informieren, ist glaube ich auch was Wichtiges, durch das, dass wir in einer medialen Zeit leben, wo du mit Info zuballert wirst, irgendwie, ich kriege das so jetzt mit bei Familien, die ein bisschen ältere Kids haben, die den Umgang mit Social Media und Medien lernen müssen, so. Dass man einfach irgendwie auch die Kids mit auf den Weg gibt und so, glaub nicht alles, was du ziehst und liest, sondern befasst dich vorher, bevor du eine Meinung bildest, wäre so gut und wichtig für so demokratische Prozesse, glaube ich.
Kommen wir zur Musik. Ich weiß, das ist ein richtig großer Teil in deinem Leben, genauso wie das Segeln, zu dem kommen wir dann später. Zuerst einmal etwas zum Nachdenken. Wenn du an dein Leben denkst, an das, was du machst, was dich ausmacht, welcher Soundtrack läuft dabei?
Boah, das ist jetzt dadurch, dass es sich sehr breit aufgestellt hat in den letzten Jahren, ein bisschen schwierig zu beantworten, aber ich glaube, es wird so irgendwas von Irish Folk im Moment sein, der so Anleihen hat von irgendwelchen Seemannsschantis, obwohl das jetzt ein wenig theatralisch ist. Da hat jeder auch wahrscheinlich ein bisschen was anderes im Ohr. Also auf jeden Fall viel Akustik, viel holzige Sachen im Moment und der Soundtrack, glaube ich, der muss sich verändern, der muss sich anpassen. Und ich habe da jetzt keine speziellen Bands oder spezielle Musikrichtungen im Ohr. Es muss auf jeden Fall was von der Aussage hölzernes sein, was echtes, was, ja, man muss sich gut spielen können drin, irgendwie das, genau.
Du hast mit Punkrock angefangen, Musik zu machen. Kannst du dich erinnern, wie du zum ersten Mal auf der Bühne gestanden bist in deinem Leben?
Zumindest glaube ich, dass das irgendwie so die ersten paar Male war, wo wir im Vorsaal irgendwie in St. Georgen einmal ein Konzert veranstaltet haben. Das erste Konzert tatsächlich, jetzt falls mal, war bei einer Geburtstagsfeier, wo man das Geburtstagskind dann auf den Verstärker gekotzt hat.
Wow. War das der Dank?
Für das erste Gratiskonzert. Unvergessen, ne? Ich glaube, man sieht zum Verstärker heute noch.
Legende.
Ja, voll.
Das ist mir nie passiert. Ist dir sowas Ähnliches passiert?
Nein. Das klingt nach Punkrock ohne Überspitzung. Also es war ein Garagenkonzert und es war lustig.
Mhm. Punkrock ist eine Musik, die sehr von der Aussage lebt, von dem, was dahinter steckt. War bei dir die Liebe zu dieser Musik vorher da oder wolltest du was ausdrücken und damit hast du den Punkrock dann für dich gefunden?
Boah, das ist ja so ein paralleles Ding gewesen, glaube ich. Also es war natürlich auf der einen Seite sehr cool Es hat was Rebellisches gehabt. Das war was, was, sage ich mal, ein bisschen meiner Persönlichkeit damals irgendwie auch entsprochen hat. Das ist ein Teenager, ich weiß es besser, ich kenne mich aus, ich hau überall drauf. Ding irgendwie. Und hat sich dann aber mit der Zeit halt ausgestellt, wenn man sich halt irgendwie, oder wie man sich halt mehr damit beschäftigt hat, dass das auch durchaus irgendwie so ein Philosophikum sein kann. Und das hat mir dann schon irgendwie gehuckt. Ja, das war wichtig für mich, später dann erst. Und genauso wie bei der Grafik ist es einfach ein cooles Medium, sich auszudrücken und was zu sagen. Und ganz egal, ob es wer hört oder nicht, man macht es für sich auch oder für seine Freund oder für das Kollektiv der Band.
Aber jetzt erzähl einmal, was hast du denn gespielt? Was war dein Part in dieser Band?
Also die erste Band hat Embry Adventure geheißen. Und da habe ich Gitarre gespielt. Und es war cool.
Es war tatsächlich eine tolle Band, ich kann mich erinnern.
Ja, es macht bis jetzt, wenn man darüber nachdenkt, einfach einen großen Teil meiner Jugend aus und möchte es nicht missen. Also wir haben damals Konzerte organisiert, sind zu Konzerte eingeladen worden. Es hat damals so eine Szenerie gegeben von Bandkollektiven, nenne ich das jetzt mal. Da hat es sowas gegeben in Graz wie Conan City Collective hat das geheißen und in Wien hat es mehrere Associations gegeben. Ich glaube, da war, wie hat die geheißen, Support Your Scene hat da eine geheißen und bei uns war es Galactic Chords und Masturbation Records in Hollerbrunn und da hat man sich dann ausgetauscht, ne? Da hat man dann eben auf Konzerte von denen gespielt und umgekehrt und so waren wir schnell vernetzt irgendwie in Österreich zu einer Zeit, wo das Internet noch über Telefonmodem gelaufen ist, wo die ersten Webseiten aufgekommen sind und ja, das war eine spannende Zeit. So, mit den ersten Führerscheinen oder noch nicht einmal einen Führerschein von dem ersten, der in der Band war, der einen Führerschein hat, sie auf die eigene Show führen lassen.
Bevor wir jetzt weitergehen in der musikalischen Karriere, was war das Lied, was dieses Gefühl von damals am besten ausdrückt?
Bob.
Bob? Ja. Von euch?
Nein, von NoFX.
Vielleicht gibt es 10% von unseren Hörerinnen und Hörern, die das kennen.
Ich kenn's.
Du?
Nein.
Das war klar, oder?
Ja, ja.
Aber trotzdem, du hast dich ja dann auch da musikalisch weiter begeben. Ich möchte jetzt gar nicht sagen entwickelt, weil wir soll ja nicht werten. Gibt's ja nicht, oder?
Nein, ich glaube einfach, damals ist ja wirklich der Spaß im Vordergrund gestanden und das tut es ja heute noch. Also ich glaube, es hat jeder irgendwo so seinen Zugang. Ich habe dann auch in der Band, die dann später gekommen ist, bei You Know zum Beispiel kein Instrument mehr gespielt, weil ich mich da nicht so entwickelt habe. Und die Jungs, die mit mir da in der Band sind, die haben auf ihre Instrumente halt einfach auch alle was drauf. Und das macht halt einfach dann gleich mal viel schneller wesentlich mehr Spaß. Mhm. Wenn du einfach merkst, irgendwie so die Rhythmusabteilung und die Gitarristen verstehen sich blind. Und das klingt halt einfach dann schnell einmal und macht irrsinnig viel mehr Spaß. Mhm. Ja, wenn man dann mit Leuten zu tun hat, die auf einem Instrument was können und genau.
Jetzt hast du aber vorher schon erwähnt, dass du einen Chor hast oder einen Chor leitest auch. Das ist ja ganz ein spannendes Projekt. Erzähl mal davon.
Ja, wie so oft war da irgendwie das Segeln ausschlaggebender Punkt dafür, dass wir uns in die Ägäis damals auf einem Bug von einer Insel zur anderen befindend überlegt haben, eigentlich wäre jetzt cool was singen. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, sing einmal. Und was denn? Ja, was weiß ich? Und dann war halt irgendwie die Idee geboren, glaube ich 2012 herum, sowas war das, dass es doch cool wäre, wenn wir auf dem Boot gemeinsam singen konnten. Und dann sind wiederum 2-3 Jahre vergangen und irgendwann hat es dann tatsächlich Form genommen. Und wir haben dann da bei uns in St. Georgen, bei mir in der Halle angefangen zum Proben. Und haben dann halt irgendwelche Coverversionen gesungen von irgendwelche Irish Bands und Siemens Shanties und haben halt da klar angefangen irgendwie zum Probieren und hat man glaube ich am Anfang nicht wirklich hören können. Aber mit der Zeit hat sich das dann verwachsen und es ist besser geworden und irgendwann einmal sind die ersten Anfragen für Konzerte gekommen, das wir eigentlich nie im Sinn gehabt haben. Und dann ist das Ding, hat sich meiner Meinung nach verselbstständigt. Also der Chor heißt Kaventsmänner. Das ist also ein altdeutscher Begriff für Monsterwelle oder Freakwave. Und das war bis in die 90er Jahre irgendwie so ein Ding, das als Seemannsgarn gegolten hat. Und erst irgendwann einmal dann an einer Bohrinsel in die 90er Jahre hat man das Phänomen aufgezeichnet, dass es sowas gibt. Und wir haben das irgendwie witzig gefunden, so ein Phänomen zu sein, so wie Flashmob irgendwo auftauchen und dann passiert was und dann ist man auch schon wieder weg. Und so ist das Konzept eigentlich für die Kavenzmänner heute auch immer noch. Wir machen gerne Ausflüge, fahren in Städte oder irgendwo hin und singen spontan auf öffentliche Plätze und ziehen dann wieder weiter und verbreiten augenscheinlich recht gute Stimmung damit.
Aber ihr habt ja am Attersee einiges gemacht. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal habe ich die Kavenzmänner gesehen. Da habt ihr euch auf Floß ausgeborgt, habt was aufgebaut drauf, wo ihr schlafen habt können und seid einfach rund um den See gefahren, seid stehen geblieben, habt Konzerte gespielt, die Leute haben eine unfassbare Freude gehabt. Ich kann mich erinnern, bei Reck war überhaupt noch nie so voll und die Leute haben eine Gaudi gehabt. Was treibt euch an?
Naja, genau das, was du sagst, die Freude ist das auch irgendwie. Ne? Und irgendwo sind wir doch immer noch dieselben Kindsköpfe. Und es war einfach, irgendwer hat gesagt, war doch mal cool, einen Ausflug machen am See. Und irgendwer hat gemeint, ja, machen wir ein Floß. Und das war dann unser Hobo-Floß für ein paar Tage. Danke auf dem Weg der Männer am Wasser, am Lois, die uns das Floß geborgt haben für einen echt feinen Obolus. Und danke an Wake the Lake fürs Rumschleppen und danke an die Wasserrettung, danke an die Feuerwehr für die Unterstützung, für die Feuerwehr in Werreck, die uns doch das eine Stück einmal dort oder da hinzogen haben mit dem riesen Ding. Man muss sagen, das Floß hat glaube ich 10x8 Meter oder so. Und da war nicht nur ein Zelt, sondern es war ein kleines Bierzelt, was drauf gestanden ist. Weil wir waren ja auch teilweise da 20 Leute drauf und mehr. Und waren dann da zwischen Seewolchen, Attersee und Werreck unterwegs. Das war 3 Tage lang, das war recht lustig.
Wie viele Kavenzmänner gibt es eigentlich?
In der WhatsApp-Gruppe sind, glaube ich, aktuell 50 Leute drin. Das heißt, zwischen 50 und 60, genau weiß ich es gerade nicht. Und die haben alle schon mal mitgesungen. Also aktuell sind wir bei einem Auftritt zwischen 20 und 25 Leute. Und das fluktuiert über die Jahre.
Ich habe das ja sogar ein bisschen im Servus-TV geschafft, in einer Doku. Also ihr seid ja offensichtlich Botschafter des Salzkammerguts und des Attersees, also zumindest wird so wahrgenommen. Was begeistert die Leute an euch als Chor? Weil ein Chor ist an sich etwas, würde ich sagen, was nicht so wahnsinnig bei jedem so gut ankommt. Jetzt darfst du mir jetzt nicht irgendwie falsch verstehen, aber ein Chor, das verbindet man mit etwas anderem als das, was ihr macht.
Ja, ich glaube, das ist die Niederschwelligkeit, irgendwie die der Chor ausstreut. Es ist so ein Ding, das jeder machen kann. Also es spielt sich, glaube ich, einfach auch danach an, dass man da sehr viel auch improvisiert und dass das sehr locker ist. Also das ist meistens ist irgendwo ein Bier auf der Bühne. Es singt keiner nach irgendeinem Notenbladel. Es ist sehr spontan, merkt man, und es ist sehr authentisch. Also es ist irgendwie. Ich würde jetzt einmal sagen, wir würden genauso singen, auch wenn da jetzt niemand vor der Bühne steht. Und was aber trotzdem irgendwie auch gerade jetzt in Attersee im Dorffest zu beobachten war, dass sie diese Stimmung da extrem hochschaukeln kann, wenn man auf einmal merkt, die Menschen, die davor stehen, feiern das. Und wir feiern das, dass die Leute das feiern und so wogt das halt hoch. Und das tut irgendwie irrsinnig gut. Aber wo wir das am meisten beobachten, das ist halt, wenn wir dann irgendwie unterwegs sind. Zum Beispiel waren wir jetzt vor kurzem in der Krumau und sind da durch die Stadt gezogen und haben sich da auf Plätze hingestellt und haben angefangen zum Singen. Und da, das ist, wie wenn die Plätze einfrieren. Also das heißt, die Menschen werden langsamer, die vorbeigehen, frieren ein, schauen, bleiben dann für mehrere Nummern stehen und sind extrem begeistert, dass sie da jetzt irgendwie Zeuge werden von irgendeiner spontanen Aktion, die es so nie wieder gibt. Das haben wir schon oft gemerkt, dass das die Leute ansteckt mit einer guten Stimmung.
Bei welchem Lied hast du am meisten Gänsehaut bei den Kavenzmännern?
Schwierig zu sagen. Im Moment ist es, glaube ich, Reise, Reise von Axel Prahl. Das kommt so theatralisch. Und manchmal hat man selber irgendwie so seine Alltagserfahrungen, die man gut mitmischen kann mit Texten oder mit Erfahrungen, die sich da gut irgendwie verknüpfen lassen. Und da hat es schon Situationen gegeben, da hat man feuchte Augen.
Das glaube ich. Das ist ja die Frage, muss ich wieder runterholen. Von diesen feuchten Augen und von diesen Träumen, bist du ausgebildeter Chorleiter?
Nein.
Aber wie kommt das dann?
vielleicht ist es irgendwie auch dem geschuldet und so, dass ich halt irgendwie, seitdem ich denken kann, irgendwie mit Gesang und Musik irgendwie ein bisschen verbandelt bin. Also bei mir ist in der Familie großütternmäßig schon immer wieder mal gesungen worden. Meine Oma war in einem Chor und meine Mama hat gern gesungen und bei mir war in der Volksschule da irgendwie mit dem Sitznachbarn schon klar, irgendwie, dass das irgendwie schnell mal harmonieren kann. Das heißt, ich bringe irgendwie ein Gehör mit. Das funktioniert irgendwie ganz gut. Und ich weiß, wo man ungefähr stimmlich hin muss, damit man sich auch hören kann. Und die Aufgabe, die ich halt habe, ist praktisch die Gruppen irgendwie da hinzuführen, dass sie sich selber hören lernen. Irgendwie, weil recht viel mehr geht es eigentlich nicht. Es wird nie perfekt werden, aber das ist ja nicht der Anspruch bei dem Projekt.
Aber bei dir schwingt immer mit Learning by Doing, habe ich das Gefühl. Du gehst an Sachen heran und lernst das irgendwie selbst. Haben in deinem Leben Lehrer oder, spitzen wir es nur ein bisschen zu, Mentoren überhaupt einen Platz oder gibt es sowas einfach nicht?
Nein, ich glaube schon. Also mich beeindruckt jeder Mensch, der seinen Weg macht und der, also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also auch wenn man die Geschichten sich anhört und so von Bands, wie die aufgekommen sind oder so, da gibt es ja auch wenig, die jetzt irgendwie eine Ausbildung gemacht haben auf irgendeinem Instrument oder so, das jetzt, wo die Ausbildung im Vordergrund steht. Es geht immer irgendwie so um das, man muss für sich einen Weg finden, der einen taugt, mit dem man sich wohlfühlt und mit dem man sich gut ausdrücken kann. Und da ist jeder, der den Weg geht, eine Bereicherung, oder die den Weg geht, eine Bereicherung. Das finde ich schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt speziell die Ikone oder dieser Mentor sein muss, oder es hat sicher Mentoren, Mentorinnen geben. Wir haben schon viele Leute beeindruckt, einfach, wo ich mir gedacht habe, wow, klasse, Wahnsinn, mutig oder super. Und mir fällt jetzt kein Name in dem Sinn. Aber
muss da nicht, aber was ist die Eigenschaft von diesen Menschen, was verbindet die?
Also durch das, dass ich halt ein gewisses Weltbild in mir trage, das, wo es viel um Solidarität und Zusammenhelfen geht, ist es immer das gewesen, was halt irgendwie das verbindende Moment irgendwie in den Vordergrund steht. Und sei es in der Musik, in der Kunst. Und da finde ich es jetzt, wie soll ich das beschreiben? Es ist nicht immer augenscheinlich das Verbindende. Manchmal sind es Menschen, die provozieren, die mutig sind, ne? Die sich auslernen aus dem Fenster und eigentlich was Großartiges erzählen und die vielleicht im ersten Moment verkannt werden für das. Und kritisiert werden für das. Aber wenn man das zweite Mal hinschaut, eigentlich erst versteht, was für einen Diskurs die in Gang bringen. Das finde ich auch beeindruckend. Wenn wer die Kraft hat, dass er so Prozesse anstartet oder dass man einfach sowas erreichen kann. Dass es was gibt, wo sich die Menschen dann darüber Gedanken machen und dann kommt man als Gesellschaft, als Gruppen vor allem, wieder mal einen Schritt voran. Weil Gesellschaft ist aber gleich so ein großes Wort. Würde ich jetzt mal nicht anmaßen, aber ich weiß zumindest, dass man für Gruppen, für größere Gruppen an Menschen im Bezirk schon viel erreicht haben. Das glaube ich schon.
Unglaublich, ich finde es spannend. Ich möchte schon langsam Richtung Segeln kommen. Und da habe ich eine vielleicht blöde Frage. Am Anfang, hast du schon eine Kavenzwelle oder wie du das vorher beschrieben hast, am Attersee schon mal erlebt?
Nein, aber wir sind bei einer 24-Stunden-Regatta schon mal von einem Sturm überrascht worden, der sich wie ein Kavenzmann angefühlt hat. Es war keine Sturmwarnung und wir sind da in ein Gewitter gefahren, das war über dem Höllengebirge. Ich weiß nicht, warum damals die Sturmwarnung nicht ausgelöst worden ist. Der Sturm ist irgendwie so aus Süden, Steiermark, irgendwie so übers Höllengebirge drüber gezogen und es war schon dunkel. Es war am Anfang überhaupt kein Wind. Und dann hat das ausgeschaut, als würde eine Wolkenwand über die Berge drüber steigen und die Blitze waren wie ein Spinnengeflecht, also ein Spinnennetzgeflecht. Und innerhalb von ein paar Minuten waren da 30, 40 Knoten Wind und das war so eine beeindruckende Nacht, wie ich es selten am Meer erlebt habe, weil es so überraschend war und so ein Binnensee kann ganz schön düster werden, wenn es solche Wetterkapriolen her hat.
Da zeigt die Natur, was sie kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also war sehr beeindruckend. Wir waren zwar mit dem richtigen Boot unterwegs, also wir haben mit dem umgekommen, aber es waren einige Boote draußen, die durchaus gescheite Probleme gehabt haben da in der Nacht.
Die Frage habe ich schon öfters gestellt, zum Beispiel letztens dem Stefan Frauscher. Wenn man im Salzkammergut auf den Seen segeln kann, kann man es dann überall?
Tja, es ist ein wenig anmaßend. Ich meine, schwierig.
So ist ja der Peter.
Schwierig. Schwierig ist es teilweise schon, glaube ich, irgendwie, aber es ist jedes Revier für sich immer speziell. Also zumindest die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, ist, es hängt stark von der Größe von einem See ab und natürlich von der topografischen Geschichte rundum. Und es ist, es gibt überall tricky Dinger, je nach Wetter halt auch. Ne? Aber ich glaube schon, dass die Alpenseen eine gute Schule sind.
Aber du hast auch uns im Vorgespräch schon erzählt, dass der Attersee auch manchmal überrascht, ne?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, selbst bei der 24-Stunden-Regatta, wo wir damals irgendwie diese Situation mit dem Sturm gehabt haben, das war durchaus eine Wahnsinnsüberraschung. Ich hätte mir nicht gedacht, weil im Normalfall hast du ja bei so einer Situation, wie gesagt, eine Sturmwarnung, da ist Pause, da bist du weg vom See. Du erlebst eigentlich so extreme Situationen am Attersee oder auf dem Binnensee äußerst selten. Also entweder du übersiegst was, ne, also Sturmwarnung übersehen, nein. Oder du begibst dich bewusst in so einer Situation auch eher nicht. Mhm. Also das war schon wirklich beeindruckend, was uns damals passiert ist. Und ja, ist halt, also sie kennen schon, die sehen.
Aber nimm uns ein bisschen mit. Du kennst dich ja gut aus, du bist ein Attersee viel gesegelt, Aventur, und das ist dann unsere nächste Frage. Schon oft mit dem Boot wegfahrt natürlich und woanders Regatta segelt. Aber wenn wo das Gewitter steht, wirst du nervös am Attersee. Du wirst ja wahrscheinlich auch sehr oft im Norden oben herum segeln, wo der Wind am besten ist. Was sind die Wettersituationen, wo du dir denkst, hui, 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 jetzt wird es Zeit, dass ich an die Boje oder in den Hafen komme?
Also am Attersee informiert man sich halt einfach auch wettertechnisch vorher schon. Und ich habe schon lange am Attersee keine Situation mehr erlebt und so, wo ich mir denke, irgendwie brenzlig oder heftig oder wie immer. Da haben wir auch das richtige Boot dazu, muss ich dazu sagen. Also unser Surprise läuft auch bei sehr viel Wind, weil man bei sehr viel Wind auch viel Druck rausnehmen kann. Das ist die Trim-Eigenschaften von dem Boot geschuldet und so. Das geht wirklich, also da muss schon mal mit mehr wie 30 Knoten herhocken und so, dass man da Probleme kriegt, glaube ich. Aber was ich schon in Erfahrung gebracht habe die letzten Jahre, oder was uns passiert ist, war am 1000 Island Race war das, vor 3 Jahren. Da waren wir auf der Strecke von Tivat nach Rijeka retour und auf Höhe Var in Kroatien hat uns ein Gewitter überfallen, muss man das nennen. Also wir haben diese Wetterbank im Westen schon sehr lange stehen gesehen und die hat sich aber nicht bewegt. Mhm. Und wir waren gerade mit Co-Zero, also das ist ein sehr leichtes, großes Vorsiegel, unterwegs und ich habe zu meinen Kollegen gesagt, ihr müsst schauen, was mit dieser Wolkenbank da drüben passiert. Wenn sie die bewegt, müssen wir sofort was ändern an der Besegelung, müssen reffen und also die Segelfläche verkleinern. Und irgendwann schaut mir einer an und sagt, hey, ich glaube, das bewegt sich. Und dann schauen wir in die Richtung und ja, es bewegt sich durchaus, bewegt sich auf jeden Fall. Und es war wie in einem Zeichentrickfilm. Das Ding war innerhalb von ein paar wenigen Minuten da. Wir waren noch nicht fertig mit Segelfläche verkleinern, wir waren noch nicht fertig mit Co-Zero wegrollen. Der Regen hat sich angefühlt wie Hagel im Gesicht. Mhm. Wir sind mit dem Schiff sofort gelegen. Wir haben nichts mehr gesehen, wir haben Legerwal gehabt. Legerwal bedeutet irgendwie, du hast im Lee, das heißt, da wo der Wind hinweht, eine Insel, relativ unweit, das heißt so 500 Meter oder was. Und da habe ich seit langer Zeit beim Segeln mal echt Angst gehabt, weil ich nicht gewusst habe, ob es uns jetzt nicht gleich auf die Insel drauf spült. Und wir absolut keine Orientierung mehr gehabt haben, immer in kürzester Zeit. Und ja, da war dann mit Motor starten, schauen, dass die Schoten aus dem Wasser kommen, damit nichts in der Schrauben irgendwie hängen bleibt und sie wegretten, nicht mehr recht viel über eigentlich. Also das ist massiv eingegangen. Nur dazu, weil wir zu dem Zeitpunkt zwischen 40 und 45 Stunden schon ohne Schlaf unterwegs waren und das in Summe dann dazu beitragen hat, dass das eine unvergessliche Situation war. Also die war dann nicht mehr lustig. Und ich glaube, es hat auch mit Klimawandel zu tun, weil so Mikrogewitterzellen, die was so brutal mit Energie aufladen und dann so schnell übers Wasser kommen, das hat man uns auch bescheinigt, das gibt es noch nicht so lang.
Ich habe solche Situationen 3-mal am Attersee gehabt in meinem Leben und ich segel da fast mein ganzes Leben. Und das waren, also wirklich, wo die Boote auch gelegen sind, obwohl Kielboote und so weiter, ganz brutal. Das waren Fallböen, die waren irre. Und das waren immer Gewitter, die entweder zurückkommen sind vom Traunsee rüber, du weißt, was ich meine, über den Garberg, brutal, oder die nördlich vom Buchberg einziehen. Das sind für mich die zwei Situationen, wo ich am Attersee wirklich sagen muss, Katastrophe. Ja. Da muss man irgendwo ran.
Ja. Also was ich schon auf jeden Fall immer wieder beobachtet habe und so, sind einfach diese Westwetterströmungen, wo sich dann das Gewitter mehr oder weniger in die Berge hochstaut. Und dann ist man auf einmal hinter dem Gewitter und das Wetter dreht plötzlich um. Das heißt, du hast vorher starken Westwind, Regenböen und denkst, okay, jetzt ist vorbei. Und dann wandelt sich das Ganze und wie wenn das Ganze über die Berg Schwung holt und dann retour kommt mit noch oft viel mehr Effe. Das haben wir schon beobachten können bei mir.
Mike, diese Segelleidenschaft, die kommt ja bei dir schon aus ganz, ganz jungen Jahren, nämlich aus der Schulzeit, oder?
Ja, eigentlich sogar nur früher. Also meine Eltern haben damals einen Faster gehabt irgendwie, da war ich, glaube ich, 2 Jahre alt oder so. Und später dann war ich im Segelclub, habe ja Optimistenausbildung gehabt. Ausbildung. Ich muss schön optimistisch bleiben. Zur Information für die Hörerinnen. Der Optimist ist eine Bootsklasse. Das ist so das kleinstmögliche Boot, auf dem man als Kind irgendwie segeln lernt. Und habe dann aber eigentlich den Absprung irgendwie so in diesen Leistungssport nicht mitgemacht, weil ich gemerkt habe, das ist damals war dieses kompetitive Ding, das ist mir damals nicht so gelegen. Und war dann eine Zeit lang wieder weg vom Segeln und dann hat es aber in St. Georgen eine Segelklasse gegeben in der Hauptschule damals, im Schulversuch. Und das war dann aber auch eine super Erfahrung über die 4 Jahre da. Die Segelnachmittage mit unseren Lehrern, die waren ziemlich cool.
Das war wirklich was Tolles, weil da mussten sich die Eltern und Schüler dafür anmelden, oder?
Ja, man hat sich damals anmelden müssen und ich weiß nicht, es hat damals in Vöcklermarkt im Hallenbad dann sowas wie eine Aufnahmeprüfung gegeben, dass da 15 Minuten frei schwimmen müssen.
Ich stelle mir vor, wie ihr setzt den Optimisten ins Hallenbad und dann sag einmal, was kannst.
Genau, richt ihm auf. Und, ja. Nein, es war das, sie haben da schon ein bisschen ausgesiebt, weil es hat da durchaus auch noch, glaube ich, Leute gegeben, die was da nicht schwimmen haben können und so. Da hat man dann gesagt, nein, ist vielleicht doch irgendwie nicht optimal, wenn du da jetzt irgendwie in die Segelklasse gehst und so. Aber sie haben auch ziemlich viele Anmeldungen gehabt und sie haben da, glaube ich, irgendwie einen Modus gesucht und so, wie man das irgendwie so auf eine Klasse irgendwie dann auch reduzieren kann. Und war dann eigentlich recht happy, weil ich das unbedingt wollte damals. Ich habe das schon gewusst, ich möchte in diese Segelklasse, weil ich halt schon ein bisschen die Voreignung schon gehabt habe irgendwie und mir dann recht gefreut eigentlich, weil die Jahre waren super.
Jetzt segelst du auf der Surprise, das hast du schon ein paar Mal erwähnt, am Attersee und zwar Regatta. Irgendwie bist du dann doch zurückgekommen offensichtlich und hast, ihr seid das Napaste-Segelteam. Was macht aus einer Gruppe Freunde eine echte Crew?
Ja, da geht's auch um solidarisches Miteinander. Einfach für den anderen einstehen und das haben wir aber auch bei den Offshore-Regatten gelernt, beziehungsweise bei den Offshore-Turns, die wir veranstaltet haben. Weil du da doch eine große Gruppe bist. Und wenn du da 2 Wochen gemeinsam da die Zeit vertreibst auf so einem Boot, da muss einfach die zwischenmenschliche Chemie stimmen. Da ist halt dann fürs Ego oft vielleicht nicht so viel Platz. Es muss jeder ein bisschen zurücknehmen können und es muss einfach sich jeder so weit einbringen, dass es irgendwie sich nach einem ausgewogenen Miteinander angespielt. Sonst ist es nicht lustig. Und das ist im übertragenen Sinne beim Chorsinger oder in große Gruppen immer wieder dasselbe. Und deswegen, glaube ich, fasziniert es mich auch und deswegen macht es mir auch so viel Spaß, weil ich einfach merke, dass wir das als Gruppe gut kennen. Und es ist was Irrsinniges, Heilsames, wenn man da irgendwie sein Halt, sein Daheim findet irgendwie. Es gibt einfach voll viele Retour. Man weiß, man hat da wen, auf den kann man sich verlassen. Und man verlässt sich nicht nur drauf, weil man jetzt sagt, man verlässt sich drauf, sondern man ist abhängig voneinander. Weil es ist wer dabei, der wird seekrank. Es ist wer dabei, dem taugt es vielleicht an dem Tag nicht oder dem gefällt es vielleicht einmal nicht Geschirr abtrocknen oder was auch immer. Es ist wie in einer WG. Es müssen so viele Faktoren passen, dass man sich dann längere Zeit auf einem Boot wohlfühlt. Und bei einer Regatta ist es nur mal mehr getoppt, weil du dich da in Situationen begibst, in die würdest du in einer Fahrtensegelei nie begeben. Weil du sagst, ja, das Wetter und Unwetter und egal wie viel Wind, es ist dir nicht alles scheißegal, was kommt an Wetter, aber du riskierst wesentlich mehr. Und da musst du ja wesentlich mehr auf den anderen verlassen können. Du gehst da in der Nacht an Deck mit der Lifeline spazieren, musst schauen, dass niemand über Bord geht, da geht's du legst im übertragenen Sinne oder überspitzt gesagt dein Leben in die Hand von einem anderen. Also es kann nicht passieren, dass die Werbe siegt. Es wird ständig gefragt, brauchst du zum Essen, bist miert, leg dich nieder. Es wird einfach geschaut, dass die Mannschaft fit bleibt. Es wird Rücksicht genommen und das ist einfach was irrsinnig Schönes, was man sonst halt schwer erlebt, sage ich mal im Alltag.
Jetzt sprichst du von Solidarität, von gemeinsam und so weiter. Du bist aber trotzdem der Dirigent, du bist der Skipper. Bist du die geborene Führungsperson, würdest du sagen? Bist du der Anführer?
Ah, ich bin vielleicht der Depp, der sie am Ehren dafür hergibt, die Malte irgendwie zusammenzuhalten, ne? Weil im Endeffekt ist man der Diplomat, also man ist nicht der Chef oder so. Und ich glaube, sonst würde das auch nicht funktionieren, wenn da wer einen Chef raushängen lassen würde. War der Spaß, glaube ich, relativ schnell vorbei. Ich glaube, er ist irgendwie mehr so ein Möglicher, dass die Gruppen das miteinander machen kann. Und das ist halt auch viel Arbeit. Es ist organisatorisch viel Arbeit, es ist viel Herzblut, aber ich glaube, es ist einfach, man wird bezahlt in diesen Erfahrungen, die man macht gemeinsam. Und das ist unbezahlbar im materiellen Sinne.
Wir können natürlich nicht auf alle Regatten eingehen, die ihr fahrt. Und das ist ja generell in deinem Leben so, auf alles können wir nicht eingehen. Aber was ich trotzdem ganz spannend finde, sind diese 24 Stunden am Attersee. Kannst du uns da noch kurz was davon erzählen? Weil das ist ja eine Regatta, die oder in der Attersee wahrscheinlich ziemlich viel Gesichter zeigt. Von Wind, untertags am besten Rosenwind, der Wind schläft ein, es kommt die Teuluft und so weiter.
Ja, wie du sagst, also jetzt fahre ich doch schon relativ lang, die 24 Stunden, früher als Mitsegler und jetzt inzwischen halt auch als Skipper. Und ich habe noch keine einzige Veranstaltung erlebt bei den 24 Stunden, die wettertechnisch ähnlich oder gleich war. Es war immer noch für sich speziell. Und auch von der Crew her ist es immer speziell. Man merkt halt irgendwie jetzt mit den Jahren, dass halt mehr Menschen an Bord mit dabei sind, die ein bisschen mehr Plan haben. Es wird mehr diskutiert als früher. hat auch alles seinen Raum. Und auch wenn manchmal zum Beispiel nach 20 Stunden nicht schlafen, der andere irgendwann einmal außer in falschen Hals kriegt, das haben sie alle lieb. Es ist trotzdem, währenddessen fragt man sich schon manchmal, was tut man da? Bin ich irre oder was? Ich fall in die Augen zu oder bin voll fertig oder stehe da irgendwie jetzt seit einer Stunde herum. Und spätestens dann, wenn dann die 24 Stunden vorbei sind, dann ist es ein erhebendes Gefühl.
Gehen wir weg vom Segeln, gehen wir nochmal zurück zu dir. Ich würde gerne so wissen, was so deine Quintessenz ist. Wenn du eine Zeitkapsel im Attersee versenken könntest, was wäre da drinnen?
Von allem ein bisschen was, oder?
Da darfst du jetzt eine lange Pause rausschneiden. Was war da drin? Eine Zeitkapsel. Boah, schaut aufeinander, würde ich einen Zettel schreiben. Zusammenrollen, klar, und da reinstecken und eh wissen, dass vielleicht am Schluss niemand interessiert. Weil was sind schon Zeitkapseln im Verhältnis zur Ewigkeit? ja, wieder Atommüll, oder? Irgendwie. Nein, ich glaube, irgendwie so eine Grundaussage, die von meinem Leben überbleiben darf, ist irgendwie so, schaut aufeinander. Warum muss so zugehen auf dieser Welt, wo es doch so einfach anders war, möglich war? So muss man es, glaube ich, sagen. Das ist irgendwie so eine Grundessenz, die für mich wichtig ist und die ist mir vielleicht auf den Grabstein schreiben konnten.
Oder man schreibt einfach drauf, na passte.
Ja, genau. Das kommt man, so kommt man unterschreiben.
Was bringt die Zukunft?
Ein paar viele Herausforderungen in Bezug auf eben Miteinander. Also was man gerade irgendwie jetzt da global wieder beobachten kann, ist, dass halt einfach irgendwie das schnelle, laute Argument irgendwie mehr Gewichtung kriegt, als wir die, sage ich mal, unbequemere, wo man sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen muss. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist vielleicht jetzt ein bisschen für eine knappe Aussage ein wenig schwierig, aber ich hoffe, wir bewegen uns nicht irgendwie so auf ein apokalyptisches Ding zu. Ich glaube schon nach wie vor noch daran, so dass man als Menschen irgendwie zusammenkommen kann und dass das irgendwie funktionieren kann. Aber wo jetzt gerade wieder, also unser Abschnitt jetzt aktuell ist eher frustrierend zu beobachten, wenn man schaut, was gerade los ist, was man von den Medien mitkriegt und diese wertvollen Sachen irgendwie, die uns ausmachen, die gehen irgendwie da zwischen die Zeilen unter und das ist schade.
Aber was bringt deine persönliche Zukunft? Was würdest du sagen? Was sind Projekte, die unbedingt umgesetzt gehören?
Projekte, die in nächster Zeit unbedingt umgesetzt werden müssen, sind da weitermachen jetzt, wo ich gerade bin. Mhm. Und das passt vielleicht jetzt gerade ganz gut, weil ich habe gerade heute wieder mit einem Freund aus unserer Gruppe telefoniert, wo wir gesagt haben, irgendwie, wir brauchen auch für Nabaste sowas wie ein Update, ein Reset irgendwie auch nochmal. Weil im Moment irgendwie halt praktisch diese Projekte, die wir angefangen haben, gerade recht lose herumschwirren. Es läuft zwar irgendwie alles, aber es ist irgendwie so ein bisschen sie verselbstständigend. Und ich glaube, wir werden als nächstes wieder auf ein Projekt hinarbeiten, das die Gruppe stärkt. Mhm. Ich weiß zwar noch nicht genau, was das sein wird. Ich meine, was auf jeden Fall jetzt einmal kommt, ist eine Regatta am Meer mit 2 Booten, das wir. Da werden wir ca. 20 Personen sein. Das wird sicher schon mal irgendwie auch dazu beitragen und so, dass wir wieder ein gemeinsames Update haben. Aber würde mir halt irgendwie auch noch ein Projekt wünschen, das man dann in den Alltag ein bisschen integrieren kann, das über das ganze Jahr laufen kann. Und da weiß ich noch nicht genau, was es sein wird, aber irgendwas kommt bestimmt.
Du hast ja auch die Surprise-Klasse, deine Segel, allgemeine Klasse, zurückgeholt an den Attersee, habt ihr Regatta gemacht, heuer mit Rahmenprogramm, Bands und so weiter. Wird es das auch in Zukunft geben?
Ist schon der Wunsch. Hängt jetzt auch mal stark davon ab und so praktisch, wie sich unser Heimatclub, das Cut, irgendwie auch dazu positioniert. Mhm. Es ist ja auch nicht ganz unaufwendig, so eine Veranstaltung irgendwie abzuhalten. Man braucht irgendwie viele Helfer, man muss irgendwie das auch ordentlich bewerben, man muss auch in der Klasse ordentlich bewerben, dass man genug Boote am Start hat. Und das ist gar nicht so einfach, weil da alle überregional müssen anreisen, Boot transportieren, Leute müssen sich freinehmen. Ja, genau. Und das Rahmenprogramm ist nicht so die Herausforderung, das sind eher die infrastrukturellen Sachen bei der Veranstaltung an sich selber. Und wenn alles glatt läuft und wenn wir im Terminkalender vom SCAT nächstes Jahr Platz finden, dann gibt es vielleicht eine Staatsmeisterschaft nächstes Jahr am Attersee. Und das wird sich vermutlich im Herbst weisen, ob man terminlich Platz kriegen.
Du hast gesagt, es ist nicht so unaufwendig. Maike, ich habe das Gefühl, dein ganzes Leben ist nicht so unaufwendig, wie du vielleicht jetzt tust. Vielen Dank für das tolle, tolle Gespräch. Wir kommen regelmäßig am Schluss oder traditionell am Schluss immer zu unserem Wordrap und wir bitten um kurze Staccato-Antworten.
Wow. Im Salzkammergut gut schmeckt mir.
Fisch.
Ui, welcher denn?
Forelle.
Mhm. Siehst du, normalerweise sagen die Leute Saibling.
Reinacke eher noch.
Ja. Salzkammergut taugt man nicht.
Die Verbohrtheit.
Mhm. Im Salzkammergut fehlt mir.
Boah, was fehlt mir?
Also bitte. Wenn dir nichts einfällt jetzt.
Ich bin in einer so einer luxuriösen Situation. Ich kann es gar nicht sagen. Halt. Ja, irgendwo viele Dinge, aber im Moment wunschlos glücklich.
Ist doch herrlich. Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Und die Natur. Mhm.
Viel Erfolg für all deine Projekte. Ja. Danke für dieses super Gespräch, Mike. Super was.
Danke für die Einladung. Großartig, dass ihr das macht. Und danke nochmal fürs Dabeisein.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.